Freudenbotschaft.net.
Die große Babylon und ihr Bräutigam. Warum das irdische Jerusalem die große Babylon der Offenbarung ist. Die Zeit vor und nach dem Millennium. Einleitung. Die folgende Ordnung eschatologischer Ereignisse ist eine Zusammenschau mehrerer biblisch begründeter prophetischer Ansichten. Sie stellt eine Symbiose dieser Auslegungen dar und gibt die Lehren der Vertreter ihrer Aspekte nur zum Teil wieder, zum Beispiel die allgemeinen Auffassungen Chris Whites oder F.H. Baders. Mitunter widerspricht sie ihnen sogar. Die vorliegende Zeitlinie erhebt in ihren 34 Punkten keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Irrtümer sind möglich, denn Erkenntnis ist wachstümlich. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf dem endzeitlichen Weg des Antichristus und seiner 70. Jahrwoche gemäß Daniel 9,27. Die Zeit vor der 70. Jahrwoche. Punkt 1. Die politische Herkunft des Antichristus. Der Antichristus ist bereits vor seinem Auftreten in Israel international aktiv. Obwohl er jüdischer Herkunft ist, stammt er gemäß Offenbarung 13, die Verse 1 und 3, und Offenbarung 17, Vers 15, aus dem Meer der nicht-israelitischen Nationen. Gemäß Offenbarung 6, Vers 1 und 2 erreicht der Sohn Satans durch Kriege einen weltweiten falschen Frieden und eine politische Vormachtstellung. Sein Ursprung liegt in einem Bündnis von 10 Staatschefs, 10 Hörner, von denen er sich später als erneuertes, das heißt wiederauferstandenes Horn, 3 unterordnet. Daniel 7, Vers 20. Und über die 10 Hörner auf seinem Kopf und über das andere Horn, das emporstieg, und vor dem 3 andere Hörner ausfielen, und das Horn hatte Augen und einen Mund, der große Worte redete, und sein Aussehen war größer als das seiner Gefährten. Punkt 2. Die politische Herkunft des falschen Propheten. Gemäß Offenbarung 13,11 steigt der falsche Prophet aus dem Erdland, das heißt aus Israel auf, denn die Erde stellt biblisch das die Wohltracht Gottes besitzende, trockene Land Israel dar, das in einem Gegensatz zur Völkerwelt, also zum Meer, steht. Durch seine Lammesart und seine drachenartige Rhetorik erregt der falsche Prophet im Judenstaat großes Aufsehen. Er gibt sich als Elia aus und wird von den meisten Menschen als dieser Prophet akzeptiert. Siehe hierzu den Abschnitt Der falsche Prophet und sein Jerusalemer Feuerzeichen, warum der wahre Elia kein Feuerzeichen gibt und das große Antigeheimnis Satans im Kapitel Die Identifizierung des Tieres als der jüdische Messias des vorliegenden Artikels. Dem israelitischen Volk, das einen militärischen Angriff durch fremde Nationen befürchtet, offenbart der Pseudo-Elia die Identität des Tieres aus dem Nationenmeer, sodass Israel beim kriegserfahrenen falschen Messias Rettung sucht. Die erste Hälfte der 70. Jahrwoche. Dritter Punkt. Die Neuerweckung des Gesetzes. Das Tier kommt nach Israel und lässt sich dort vom falschen Propheten als der jüdische Messias ausrufen. Die Prophetie aus Jeremia 31,31 fälschlich in Anspruch nehmend, erneuert der Antichristus das mosaische Gesetz mit Israel und plant die Wiedererrichtung des Jerusalemer Tempels, um das tägliche Speiseopfer und andere jüdische Rituale wieder einzuführen. Israels Bundesschluss mit dem Tod, das ist der Antichristus in Person, und dem Sheol Hades, gemeint ist der falsche Prophet, gemäß Jesaja 28, 15 und 18, währt aber nur volle 7 Jahre lang. Siehe hierzu Daniel 9, 27. Bei ihm handelt es sich um weit mehr als nur um einen Friedensschluss des Staates mit dem Pseudomessias. Tod und Hades, also das Tier und sein Prophet, betreten erst nach der Öffnung des zweiten Siegels die politische Bühne Israels. Offenbarung 6, Vers 8. Und ich sah, und siehe, ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist Tod, und der Hades folgte ihm. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Tod und durch die wilden Tiere der Erde. Punkt 4. Die beiden Zeugen Gottes. Mit Beginn der antichristlichen Bundeserneuerung des Gesetzes dienen die beiden Zeugen Gottes 3,5 Jahre lang in Israel und geben dort den wahrhaft Gläubigen vom Gnadenöl des Heiligen Geistes. Offenbarung 11, die Verse 3 und 4. Und ich werde meinen zwei Zeugen Vollmacht geben, und sie werden 1260 Tage weissagen mit Sacktuch bekleidet. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Sacharja 4, die Verse 3 und 14. Und zwei Ölbäume neben ihm, einer zur Rechten des Ölgefäßes und einer auf seiner Linken. Da sprach er: Dies sind die beiden Gesalbten, die bei dem Herrn der ganzen Erde stehen. Moses und Elia stellen Gottes Gegengewicht zum Antichristus und dessen falschen Propheten dar. Die wahren Zeugen Gottes werden von den Juden und irregeleiteten Christen verteufelt und angegriffen, denn sie bringen Gerichte über das Land Israel, um dessen Einwohner zur Umkehr zu Gott zu bewegen. Offenbarung 11, die Verse 5 und 6. Und wenn jemand ihnen schaden will, so geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen schaden will, muss er ebenso getötet werden. Diese haben die Macht, den Himmel zu verschließen, damit während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle. Und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie nur wollen. Sehr wahrscheinlich werden viele zionistisch verblendete Christen die beiden Zeugen Jesu für den Antichristus und seinen falschen Propheten halten. In ihrer blinden Israel-Begeisterung stellt für sie jedes Gericht am Judenstaat ein vermeintlicher Angriff Satans dar. Punkt 5. Der dialektische Missbrauch der islamischen Eschatologie. Die Proklamation des Antichristus als der jüdische Messias, seine Kriege und möglicherweise auch der beginnende Tempelbau in Jerusalem führen bewusst und vom Antichristen gewollt zu einer kriegerischen Reaktion der muslimischen Welt gegen Israel. Denn gemäß der islamischen Eschatologie wird der falsche Messias Israels als der jüdische Dajjal, Maschih al-Dajjal, erkannt werden. Mehrere Hadithe fordern gläubige Muslime dazu auf, beim Erscheinen des Dajjal massenweise gegen die Juden und andere Feinde des Islam, zum Beispiel israelfreundliche Christen, Krieg zu führen. Dieses Anti-Wort der arabischen Überlieferung wurde von Satan implementiert, um einen endzeitlichen Angriff der islamischen Welt auf das jüdische Volk sicherzustellen, damit sich der falsche Messias schließlich als Retter und Heiland Israels profilieren kann. Muslime sind lediglich ein Bauernopfer im dialektischen Schachspiel Satans. Die christliche Sicht beim islamischen Mahdi handele es sich um den Antichristus und der muslimische Jesus, Isa, sei der falsche Prophet, ist höchst gefährlich falsch. Diese Annahme verhindert die Identifikation des Tieres und führt Christen dazu, sich auf die Seite des falschen jüdischen Messias als ihren Christus zu stellen. Sie beruht mehr auf Hadithe und ihre eschatologische Verdrehung der Bibel, Tabrani, als auf dem Wort Gottes selbst. Der muslimische Jesus, Isa, ruft allerdings zur Verfolgung solcher Christen auf, die den Islam nicht annehmen wollen. Der antichristliche Geist ist demnach sowohl im Judentum als auch im Islam zu finden. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 3. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichristus, von dem ihr gehört habt, dass er kommt, und jetzt ist er schon in der Welt. 1. Johannes 2, 22 in der Davao-Übersetzung. Wer ist der Fälscher, wenn nicht der Leugnende, sagend, dass Jesus nicht der Christus ist? Dies ist der Antichristus, der Leugnende den Vater und den Sohn. Deshalb könnte der islamische Mahdi durchaus einer der Antichristen gemäß 1. Johannes Kapitel 2, 18 sein. Er ist aber nicht der Antichristus. Der Mahdi und der muslimische Jesus, Isa, sind diabolische Ablenkungsmanöver des Feindes. Durch diese Inszenierung werden sowohl Muslime als auch Christen in die Irre geführt und der Weg für das Kommen des wahren Antichristus und seines Propheten vorbereitet. Punkt 6. Ein Angriff der muslimischen Welt kann nicht mit Psalm 83 begründet werden. Der Regent des Nordens, eine Konföderation nördlicher arabischer Staaten, zu denen Teile des Iran, Iraks, der Türkei, Syriens und Afghanistans gehören, und der Regent des Südens, Ägyptens Präsident, greifen den jüdischen Antichristus an. Möglicherweise wird dieser Angriff durch den Mahdi koordiniert. Daniel 11,40. Und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Diese Aggression der muslimischen Welt gegen Israel ist nicht mit der internationalen Verschwörung identisch, die in Asafs Psalm 83 beschrieben wird. Bei letzterer handelt es sich weder um ein Kriegsgeschehen, noch besitzt Psalm 83, wie viele andere ähnliche Psalmen, einen prophetischen Charakter, denn in ihm werden lediglich geopolitische Zustände zur Zeit Asafs geschildert. Das Argument, die in diesem Psalm erwähnten feindlichen Pläne müssten in der Endzeit umgesetzt werden, weil sie bislang nicht verwirklicht wurden, ist unlogisch, denn Gott erhörte Asafs Gebet. Auch wenn Asaf in 2. Chroniker 29,30 als ein Seher bezeichnet wird, ist nicht jedes seiner Worte prophetischer Natur. Zum Beispiel sind die Zelte Edoms im Psalm 83,7 Nomadenzelte des Altertums und haben mit den Palästinenserlagern der Neuzeit nichts zu tun, zumal Palästinenser nicht von Edom abstammen. Ein islamischer Antichristus kann nicht aus Psalm 83 abgeleitet werden. Punkt 7. Die orchestrierten militärischen Siege des Tieres. Der Antichristus besiegt die muslimischen Aggressoren außerhalb von Israel. Auch Ägypten vermag seiner militärischen Übermacht nichts entgegenzusetzen. Denn seine übernatürliche Stärke liegt darin begründet, dass er den Schwertgott der Festungen, Satan Nergal Mars, verherrlicht. Daniel 11, 42-43. Und er wird seine Hand an die Länder legen, und für das Land Ägypten wird es kein Entrinnen geben. Und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen. Und Libya und Kuschiter werden in seinem Gefolge sein. Daniel 11, 38. Und stattdessen wird er den Gott der Festungen ehren und den Gott, den seine Väter nicht gekannt haben, wird er mit Gold und mit Silber und mit Edelsteinen und mit Kostbarkeiten ehren. Diese Kriege des Tieres gehören zu den Endzeitzeichen Jesu aus Matthäus 24. Durch den Triumph über die Feinde Israels erfüllt das Tier eines der wichtigsten Kriterien, um von den Juden als der Messias anerkannt zu werden. denn es scheint dadurch die Prophetien aus Jesaja 11,16, Jesaja 19,23-25, Jesaja 27,12-13, Micha 7,12 und Sacharja 14, die Verse 18 und 19, zu verwirklichen. In seinem durch menschliche Stärke bewirkten Sieg erweist es sich jedoch als der Antichristus, denn der Sieg des wahren Messias erfolgt durch ihn allein und in Begleitung himmlischer, heiliger Engelheere. Offenbarung 19, Vers 14, 15, 19 bis 21, Jesaja 63, 1 bis 6, Jesaja 11, 4 bis 6, Sacharja 14, 3, Matthäus 25, 31, Matthäus 16, 27, Matthäus 13, 39, Sacharja 14, 5, Markus 8, 38, Lukas 9, 26, 2. Thessalonicher 1, 7 bis 10. Die Formulierung "und von den Völkern war kein Mensch bei mir" in Jesaja 63, 3 besagt nämlich, dass dem wahren Christus keine menschliche Streitmacht beisteht. Ich habe die Kälte allein getreten, und von den Völkern war kein Mensch bei mir. Ich zertrat sie in meinem Zorn und zerstampfte sie in meiner Erregung. Und ihr Saft spritzte auf meine Kleider, und ich besudelte mein ganzes Gewand. Militärische Auseinandersetzungen durch Menschen, das heißt durch irdische Armeen, und ihr Ausgang sind in der Endzeit von Satan zum Zwecke der Irreführung Israels und der Welt mit der Zielsetzung der Aufrichtung eines falschen Millenniums orchestriert. Der Feind hat sie unter anderem durch das Antiwort der jüdisch-rabbinischen Überlieferung vorprogrammiert. Punkt 8. Das falsche islamische Harmageddon des Antichristus. Da jeder gläubige Christ und Jude weiß, dass der Messias nicht eintreffen kann, ohne dass zuvor die Harmageddon-Schlacht im Tal Josaphat stattfindet, muss der Antichristus Harmageddon faken, denn ansonsten würde er nicht als der Gesalbte Gottes anerkannt werden. Die in Daniel 11, die Verse 40 bis 44 beschriebene militärische Auseinandersetzung ist genau dieses Pseudo-Harmageddon des Feindes, denn sie wird zu seinen Gunsten entschieden werden. Da die Heilige Schrift bezeugt, dass Gott den in Hesekiel 38 und Hesekiel 39 beschriebenen Gog- und Magog-Krieg in Harmageddon gewinnt, halten Juden und viele zionistisch verblendete Christen den Sieg des Antichristus für den Triumph Gottes über die muslimische Welt und beten den falschen Messias als den menschgewordenen Gott an, dessen ewiges Reich begonnen hat, zumal der Jerusalemer Tempel wiedererrichtet wird und das mosaische Gesetz erneut ins Zentrum der jüdischen Gesellschaft rückt. Diese endzeitliche Erweckung im falschen Geist des Judentums wird bereits jetzt durch Pseudoprophetie vorbereitet, denn viele christliche Bibelausleger setzen den in Hesekiel 38 und Hesekiel 39 geschilderten Gog- und Magog-Krieg irrtümlicherweise mit Harmageddon gleich, obwohl er erst nach dem Millennium der künftigen Welt ausgetragen werden wird. Leider deuten sie die im Buch Hesekiel erwähnten Staaten als gegen Israel zusammengeführte muslimischen Nationen der gegenwärtigen Zeit und ziehen unter anderem auch Psalm 83 heran, um ihre irrige These zu stützen. Tatsache ist aber, dass die Bibel hinsichtlich Armageddon keine spezifische Aussage darüber macht, welche Nationen gegen Jesus und sein himmlisches Heer, das himmlische Zion, gemäß Hebräerbrief 12,22, antreten werden. Nirgends stehen ihre Namen geschrieben, und nirgendwo finden wir einen Hinweis darauf, dass es explizit muslimische Völker sein werden, die das sanfte Lamm Gottes angreifen werden. Hingegen wird gemäß Daniel 11, die Verse 40 bis 44, das jagende Tier Satans und sein irdisches Zion tatsächlich von der islamischen Welt attackiert werden, sodass die falsche Sicht auf Armageddon und den Gog- und Magog-Krieg fatale Folgen nach sich zieht. Im tatsächlichen Armageddon-Geschehen, am Ende der 70. Jahrwoche, spielt der Islam keine Rolle. Denn es ist ein Unding zu glauben, Muslime könnten der Religion eines falschen Messias folgen, der einen Krieg gegen die islamische Welt gewinnt und sich als Gott in den jüdischen Tempel setzt, um sich dort anbeten zu lassen. Noch in der ersten Hälfte seiner 70. Jahrwoche wird das Tier Armageddon in einer großen Fälschung vorwegnehmen und dadurch alle in die Irre leiten, die sich bereits jetzt auf den Islam und seinen vermeintlichen islamischen Antichristus einschießen. Durch moderne Prophetie trimmt Satan Christen gegenwärtig, den Antichristus als ihren Gott anzunehmen. Chris White schreibt in False Christ, dass für den Feind eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, mehr von uns zu verführen, als wir jemals für möglich halten. Das Hauptinstrument dieser Beirrung ist die Rolle Babylon-Jerusalems als die vor einer muslimischen Aggression zu rettende Braut des falschen jüdischen Messias. Jerusalem ist der irdische Fake Satans. Jerusalem ist das Gegenteil der himmlischen Braut Jesu. Punkt 9. Die Reinigung Israels und der unvollkommene Sieg des Antichristus. Wie aus Daniel 11,41 hervorgeht, kommt der Antichristus nach seinem Sieg gegen die äußeren muslimischen Feinde nicht nach Israel, um die Juden anzugreifen, sondern dort die kleineren, inneren Feinde des Volks zu besiegen, wie zum Beispiel die Palästinenser an der Mittelmeerküste in Gaza. Denn nur wenige nicht-israelitische Völker entgehen seinem Angriff. Daniel 11,41. Und er wird in das Land der Zierde eindringen, wobei vieles stürzen wird. Diese aber werden seiner Hand entrinnen, Edom und Moab und die Besten der Söhne Ammon. Trotz seiner allgemeinen militärischen Siege als der von den Juden erwartete Messias Ben Josef ist dieser kleine Mangel an Erfolg für jeden Schriftkenner ein Erkennungszeichen seiner falschen Identität. Denn die biblische Prophetie kündet an, dass der wahre Messias über die Feinde seiner Erwählten vollkommen siegen wird. Spätestens zu diesem Zeitpunkt der gänzlichen Reinigung des Landes beginnt der ungestörte Tempelbau in Jerusalem. Punkt 10. Israels Expansion. Aus allen Teilen der Welt strömen Juden massenweise nach Jerusalem und Israel, um dort unter der Regentschaft ihres Messias zu leben. Diese Rückführung der Menschen wird als eine Erfüllung der in rabbinischen Schriften angekündigten Zeit des Messias Ben Josef angesehen. Der extreme Bevölkerungszuwachs führt dazu, dass die Grenzen Israels gemäß 1. Mose 15, die Verse 18 bis 21, erweitert werden müssen oder sogar darüber hinaus den Stand erlangen, die sie während der alten davidischen Dynastie hatten. Zu diesem Zweck führt der falsche Messias weitere siegreiche Kriege gegen andere Staaten. 1. Mose 15, Vers 18. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abram und sprach, deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Punkt 11. Das Hauptquartier des Antichristus. Der allseits triumphierende Antichristus wird von Israel und irregeleiteten Christen als Messias gefeiert. Er schlägt sein Hauptquartier in Jerusalem gegenüber dem Tempelberg auf. Siehe hierzu den Abschnitt Babylon-Jerusalem ist das jüdische Geheimnis der Gesetzlosigkeit im Kapitel Die Identifizierung des Tieres als der jüdische Messias. Er residiert entweder auf dem Berg des Bösen Rates, Sitz des UNO-Hauptquartiers in Jerusalem, oder auf Golgatha. Nicht allein nach seiner Todeswunde und Auferstehung gilt der Antichristus als militärisch unbezwingbar, sondern auch bereits zuvor. Seine Siege haben eine okkult-technologische Basis. Punkt 12. Der Tod des Antichristus. Nach seinem fast vollständigen Triumph über die äußeren und inneren muslimischen Feinde Israels kommt das Tier überraschenderweise um. Daniel 11, 45 in der Davar-Übersetzung. Und er pflanzt auf die Zelte seines Umbundenen, der Regentenwürde, zwischen den Meeren und dem Berg des Stattlichen, des Heiligen. Und er kommt bis zu seinem Enden, und kein Helfer ist ihm. Offenbarung 13, Vers 3. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tod geschlachtet, und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Ohne Einwirkung einer israelfeindlichen Armee stirbt der Antichristus sehr wahrscheinlich auf Golgatha. Hier erfüllt er die rabbinische Erwartung der Tötung des Messias Ben Josef durch Amilus, einer Jesus-Karikatur, beziehungsweise Gog und Magog. Die Juden missdeuten Saharia 12, Vers 10, indem sie Nichtjuden und Feinde Israels beschuldigen, ihren Messias durchbohrt zu haben, was eine diabolische Verdrehung dieser Bibelstelle darstellt und zur Christenverfolgung führt. Saharia 12, Vers 10. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Die islamische Welt erwartet, dass ihr wiederkehrender Isa, ein unbiblischer muslimischer Pseudo-Jesus, den Dajjal töten wird. Obwohl der jüdische Antichristus nicht durch ihre Streitkraft fällt, sehen die Moslems seinen Tod als eine Erfüllung ihrer hadithischen Überlieferung an und schöpfen neue Hoffnung. Sowohl Amilus als auch Isa sind aber falsche Interpretationen des Bezwingers des Feindes. Der Tod ihres gesalbten Retters lässt die Juden nicht verzweifeln, denn sie wissen aus ihrer rabbinischen Überlieferung, dass der siegreiche Messias Ben Josef sterben muss, um wieder auferweckt zu werden. Diese jüdische Erwartung an ihren Messias stimmt vollkommen damit überein, was wir aus der Bibel über den Antichristus wissen. Punkt 13. Der Beginn des himmlischen Kampfes. Gemäß Daniel 12,1, dem unmittelbar auf Daniel 11,45 folgenden Vers und Offenbarung 12,7, nimmt gleich zur Zeit des Todes des Antichristus der Erzengel Michael Stand, denn für gläubige Christen bahnt sich in Israel eine Frist großer Drangsal an. Spiegelgleich hierzu kommt es im Himmel zu einer Konfrontation der Mächte des Lichts mit dem Gefolge Satans. Daniel 12,1. Und in jener Zeit wird Michael auftreten, der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt. Und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist, seitdem irgendeine Nation entstand bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet. Offenbarung 12, Vers 7. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen, und der Drache kämpfte und seine Engel. Punkt 14. Die Auferstehung des Antichristus. Noch vor der Mitte der letzten 7 Jahre, wahrscheinlich 3 Tage nach seinem Ableben, wird der Antichristus aus dem Tod erweckt. Offenbarung 13, Vers 12 und 14. und die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus, und es veranlasst die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurde. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, das die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist, ein Bild zu machen. Als der aus dem Abyssus, Abgrund, auferstandene Messias Ben David, ist das Tier der Regent des pseudomessianischen Zeitalters der Juden. Das Volk Israel erkennt nun die übereinstimmende Identität seiner beiden Messiasse. Da die jüdischen Überlieferungen bezeugen, dass Elia den Messias Ben Josef auferwecken wird und der falsche Prophet alle Zeichen von Elia vortäuscht, zum Beispiel das Herabrufen von Feuer vom Himmel und die Vorbereitung der Ankunft des Messias, ist anzunehmen, dass der Anti-Elia den Antichristus auferstehen lässt. Letzteres ist gemäß 1. Könige 17, Vers 21 und 22 das größte Elia-Zeichen des falschen Propheten. Die Juden und viele zum Judentum konvertierte Christen glauben nun felsenfest an den jüdischen Messias. Offenbarung 13, Vers 13. Und es tut große Zeichen, dass es selbst Feuer vom Himmel vor den Menschen auf die Erde herabkommen lässt. Malachi 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht, siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Jesaja 40, Vers 3. Eine Stimme ruft: In der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. 1. Könige 17, 21 und 22. Und er streckte sich dreimal über das Kind hin und rief zum Herrn und sprach: Herr, mein Gott, lass doch das Leben dieses Kindes wieder zu ihm zurückkehren. Und der Herr hörte auf die Stimme Elias, und das Leben des Kindes kehrte zu ihm zurück. Und es wurde wieder lebendig. Punkt 15. Die geistliche Erweckung in Israel. Nach ihrer militärischen Niederlage und dem Tod und der Erweckung des Antichristus erkennen viele Muslime, dass ihre Eschatologie falsch war und begreifen die Rolle des Islam in der Endzeitverführung Satans. Sie bekehren sich zur Wahrheit des Wortes Gottes und zu Jesus Christus. Denn durch die Lehre der beiden Zeugen Jesu kommt der Geist der Wahrheit über die Zuhörer. Auch Christen werden die Augen für die wahre Identität des falschen jüdischen Messias geöffnet. Jeder, der den Antichristus ablehnt, muss jedoch damit rechnen, getötet zu werden. Die beiden Zeugen Gottes sind die Ölverkäufer, also ölgebende Ölbäume, aus Matthäus 25,10 und Offenbarung 11, die Verse 3 und 4. Indem sie das prophetische Wort der Wahrheit verkünden, geben sie den unvorbereiteten Schlafchristen, den fünf Jungfrauen, die Jesus bei seinem Kommen nicht wahrnahmen, vom Öl des Heiligen Geistes. Matthäus 25, Vers 10. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Während der 3,5 Jahre des Wirkens der beiden Propheten kommt es in Israel zu einer geistlichen Erweckung, die die Muttergemeinschaft der 144.000, die Heilskörperschaft des männlichen Sohns und viele weitere gläubige Christen umfasst. Punkt 16. Der Tod der beiden Zeugen. Am 1260. Tag ihres Wirkens beseitigt der aus dem Abyssus kommende Antichristus die beiden Zeugen Gottes, den reinkarnierten tatsächlichen Elia und Moses. Entschiedene Antichristen und naive Christen, die durch den Geist Satans verwirrt wurden, glauben darin, die Eliminierung des Antichristus und seines falschen Propheten zu sehen und freuen sich darüber in Israel. Offenbarung 9, Vers 11 in der Davar-Übersetzung. Sie haben gebiet sich selber den Regenten, den Engel des Abyssus, aufgrund dessen sein Name im Hebräisch Abaddon ist, und in dem Hellenistischen hat er den Namen Apollyon. Offenbarung 11, Vers 7 und 10. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten. Und die auf der Erde wohnen, freuen sich über sie und sind fröhlich und werden einander Geschenke senden, denn diese zwei Propheten quälten die auf der Erde Wohnenden. Punkt 17. Die Entrückung der beiden Zeugen und der Sturz Satans. Am 1264. Tag der letzten sieben Jahre der Welt, das heißt 3,5 Tage nach dem Tod der zwei Zeugen, erstehen die beiden Propheten Gottes zum Leben und werden entrückt. Offenbarung 11, Vers 11 und 12. Und nach den 3 Tagen und 1/2 kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, und sie stellten sich auf ihre Füße, und große Furcht befiel die, welche sie schauten. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen: Steiget hier herauf. Und sie stiegen in den Himmel hinauf, in der Wolke, und es schauten sie ihre Feinde. Bis zum Tag der Entraubung der beiden Propheten Jesu kämpfen Michael und seine Engel gegen den Drachen und dessen Engel. Am Schluss dieser Auseinandersetzung wird Satan aus dem Himmel geworfen. Es ist anzunehmen, dass es in diesem Kampf darum geht, ob der letzte Leibesteil des Christus in den Himmel gelangen kann oder nicht. Der Feind will dieses Ziel Gottes mit allen Mitteln verhindern. Die Entrückung der beiden Zeugen Jesu dient der Vervollständigung des Geheimnisses Gottes gemäß Offenbarung 10, Vers 7. Durch sie wird die himmlische Brautstadt komplettiert. Offenbarung 12, Vers 9. Und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Lukas 10, die Verse 18 bis 20. Er sprach aber zu ihnen: Ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln geschrieben sind. Die Mitte der 70. Jahrwoche. Punkt 18. Die irdische Inthronisation des Tieres in der Hure. Seine Maske fallen lassend setzt sich der Antichristus in der Mitte der letzten Jahrwoche am 1265. Tag nach Beginn des Dienstes der beiden Zeugen in den inzwischen fertiggestellten irdischen Jerusalemer Tempel auf den Regentschaftsthron seines Vaters, Satan, um sich dort als Gott anbeten zu lassen. Offenbarung 13, Vers 2 und 4 in der Davar-Übersetzung. Und das Jagende, das ich gewahrte, war gleich einer Pardelin, und seine Füße waren wie eines Bären, und sein Mund war wie der Mund der Löwen. Und der Drache gab ihm sein Vermögen und seinen Thron und große Autorität. Und sie krochen anbetend dem Drachen hin, da er die Autorität dem Jagenden gegeben, und sie krochen anbetend dem Jagenden hin, indem sie sagten: Wer ist dem Jagenden gleich, und wer vermag mit ihm zu streiten? Diese Anbetung des Tieres stellt den abscheulichen Greuel der Verwüstung gemäß Matthäus 24, Vers 15 dar. Matthäus 24, 15 in der Davar-Übersetzung. Wann gleichsam daher ihr gewahret den Greuel der Verödung, den geredet wordenen durch den Propheten Daniel, als standgenommen habenden im heiligen Ort, der Lesende bedenke es. vom Thronsitz des Antichristus, das heißt von der großen Hure Babylon Jerusalem aus, beginnt die irdische Weltregentschaft des Tieres. Hierbei wird die Prophetie aus Jesaja 2,1-4 fälschlicherweise in Anspruch genommen und den Menschen der Start des Millenniums Gottes vorgegaukelt. Die Bundeserneuerung des mosaischen Gesetzes hört in der Mitte der 7 Jahre nicht auf, sondern findet in dem durch das jüdische Schrifttum bestätigten göttlichen Pseudomessias ihren Höhepunkt.